möchte gerne zwei Verse lesen aus Römer und Hebräer. Römer 4, Vers 20 und Hebräer 11, Vers 1. Römer 4, Vers 20. Und Hebräer 11, Vers 1. Mein Thema ist Glauben. Römer 4, Vers 20. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern war stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Das ist Römer 4, Vers 20 und dann noch ein Vers aus Hebräer 11, Vers 1. Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft und nicht zweifeln an dem, dass man nicht sieht. Vater, wir danken für dein Wort und wir danken für den Glauben, dass du jedem Mensch schenken möchtest und danke für den Glauben, dass du uns geschenkt hast, dass wir dadurch den Herrn Jesus Christus aufnehmen könnten als unseren persönlichen Erlöser und deswegen auch unseren Fleisch für gekreuzigt halten und den Weg im Glauben weiterziehen. Bitte segne dein Wort und segne vor allem auch diejenigen, die letzte Woche zum Glauben gekommen sind. Hilfe Bruder Valerio in der Ukraine, um sich zu erholen von diesem Lager und alle Jungs, die da aus Kindern das Evangelium gehört haben. Bitte speziell für Bruder Kiram in Indien, hilf ihm in die Bibelschule, das Wort zu unterrichten und das Recht zu schneiden und hilf uns auch, dein Wort aufzunehmen und anzuwenden, auf dass du uns in allerreinigsten Glauben findest, wenn du zurückkommst, um uns heimzuholen. Das beten wir im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen. Also, wir haben hier gesehen, dass in diesem Fall Abraham in Römer 4 nicht zweifelte an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern war stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Die Frage ist, wandelst du im Unglauben oder wächst du im Glauben? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Und wenn du sagst, ja, ich stoppe, ich bin einfach passiv, dann gehst du weiter in Unglauben. Und Gott möchte, dass du im Glauben ziehst. Und in den letzten Tagen ist das ein großer Anomalie, also eine fremde Sache im Leibe Christi, um im Glauben den Weg zu gehen als Christ. Die meisten gehen niemals weiter als das, was sie sehen. Als das, was sie denken, dass sie tun können. Und verweigern, außen ihrem geschützten Gebiet zu gehen. Vor allem in die Schweiz, das ist ein Problem. Weil Schweizer haben die Neigung, sich für alles Mögliche abzusichern, auch für Dinge, die man eigentlich nicht braucht, aber man sichert sich doch ab. Und man braucht Religion, um dann irgendwo die Seele auch noch abzusichern nach dem Tod, weil da kann man nicht mit Geld, das lassen die Schweizer schon, das kann man nicht mit Geld versichern, dann haben sie dann ihre Religion vor. Amen. Und dann ist man abgesichert, denkt man. Aber das heißt, dass ein Schweizer von Natur nicht neigt, um in Glauben zu gehen. Das ist ein Problem. Das sehen wir auch. Wir waren auf die Straßenprädiktur, wir sind 5 Tage unterwegs gewesen, in Stuttgart, Reutlingen, Ulm, Kehl, Offenburg, Laar, Schwarzwald, Lörrach und 8 haben sich bekehrt, alle in Deutschland, von Montag bis Donnerstag. Ein Tag waren wir in der Schweiz, im Freitag, in Basel und Schaffhausen, keiner hat sich bekehrt. Zufall? Weiß ich nicht, ob es Zufall ist. Alle brauchen das Evangelium, unabhängig wo du bist, aber es ist ein Problem in den letzten Tagen und in Schweiz im Allgemeinen, aber auch unter den Christen, da ist wenig Glauben mehr. Und das gefällt dem Herrn nicht, weil er sagt, wenn der Sohn des Menschen zurückkommen soll auf Erden, soll er dann Glauben finden auf Erden. Meine Frage ist, was tust du im Glauben? Was hast du letzte Woche im Glauben getan, das weiter ging, als dass du denkst, dass du könntest? Aber wenn du tust, was du kannst, brauchst du keinen Glauben zu haben. Dann hat der automatische Pilot. Ob es ein Arbeit ist, oder Familie ist, oder was auch. Ich denke, deswegen ist es ab und zu, dass Gott erlaubt, dass wir Trübsale, Probleme, Schwierigkeiten bekommen. Dass du lernst, Gott anzuflehen und nicht nur sagen, Gott segne mich und meine Mahlzeit. Dass du gezwungen bist, wirklich zu beten und Gott anzuflehen. Ich möchte einfach sagen, also 9 Arten von Glauben geben. Es gibt noch viel mehr, denke ich, in der Heiligen Schrift. Es gibt 9 Arten von Glauben, die die Heilige Schrift gibt. Und das erste möchte ich erwähnen in Titus Kapitel 1, Vers 5. Das ist ein gemeinsames Glauben. Etwas, was wir alle gemein haben. Wir haben den Herrn Jesus Christus gemein und Glauben an Jesus Christus ist ein Glauben, was wir alle zusammen ähnlich haben. Und das macht uns auch zu einer geistlichen Familie. Titus 1, Vers 4, dort lesen wir: Titus, meinen rechtschaffenen Sohn, nach unser beider Glauben. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, unserem Heilande. Also Titus hat, wie Paulus, einen gleichen, einen ähnlichen Glauben. Was für Glauben? Vers 1. Glauben nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und die Erkenntnis der Wahrheit zu Gottseligkeit. Also was uns verbindet ist, wir haben den gleichen Glauben von Gott geschenkt bekommen. Das ist ein Glauben der Erkenntnis der Wahrheit. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Person, die uns zusammenbindet. Aber auch sein Wort, das die Wahrheit ist, bindet uns zusammen. Es ist unsere Autorität. Und je mehr du in Glauben wächst, je mehr spürst du auch die Beziehung mit denjenigen, die einen anderen Glauben, einen anderen Gott oder eine andere Person haben, die Trennung wird größer und größer. Mit eigenen Blutverwandten, mit vielleicht anderen Christen, die die Welt so sehr lieben, aber kein Interesse haben, um zu glauben. Du ziehst weiter, du gehst weiter und die Gemeinschaft ist zwischen dich und den Herrn schon gut. Und diejenigen, mit dir mitgehen, die ein gemeinsames Glauben haben, ist es gut. Aber mit der eigenen Familie ist es nicht mehr, wie es war. Oder wenn man auf den Strand geht, wie früher da, Rimini, du kommst zurück und du liegst da so, dass du die schönen Erinnerungen von früher, aber du sagst, es ist nicht mehr das Gleiche. Etwas hat sich geändert. Die Leute, die Strand und das Meer sind noch immer gleich. Aber da ist nicht mehr eine gleiche Liebe zu diesem Sonne und Sand und was alles so schön ist, wie früher das war. Dann gleichsam mit de alte Bars, de Cafés, das Fußball, de Sport, de Arbeit. Es hat den Reiz verloren. Warum? Etwas Wichtigeres ist da gekommen. Ein Glaube an einen Gott und eine persönliche Beziehung mit einer Person, die wichtiger ist als das andere, die anderen Dinge, die früher so wichtig waren. Und du spürst es bei dir selbst und die Umgebung spürt das auch. Einen gemeinsamen Glauben. Ich weiß noch, ich war gerade zum Glauben gekommen, ich war 21 Jahre alt oder so, ich ging nach Italien, Süditalien, Mezzogiorno. Und da habe ich für das erste Mal Christen gesehen aus Finnland, aus England und so weiter, aus verschiedenen Ländern. Und wir hatten eine wunderschöne Gemeinschaft, das war besonders für mich. Da fand ich nur Gemeinschaft mit Leuten, die gut Fußball spielen konnten. Das war alles. Aber nun habe ich mit Leuten gut auskommen, die ganz andere Interesse hatten. Das war für mich ein Beweis, in der Tat, dass das Christenglaube in der Tat gut ist. Dass es funktioniert, dass es hilft, dass es wirkt. Ich weiß noch gut, ich war dann in Holland ein paar Jahre, wurde bibelgläubig, war ganz allein. Und die Gemeinschaft mit meiner Umgebung wurde weniger und weniger gut. Ich habe gedacht, ich bin durchgeknallt, ich bin nicht ganz gut durch. Ging ich nach Amerika weiter studieren, habe ich eine Gemeinde gefunden, wo alle bibelgläubig waren. Ich habe eine Sache direkt gespürt, die Änderung in Gemeinschaft. Warum? Weil wir hatten einen gemeinsamen Glauben. Und das musste ich auch erfahren. Ich bin nicht der Typ, der sagt, ich muss es erfahren. Aber du brauchst das zu erfahren. Du kannst nicht sagen, ich gehe allein als Christ und ich packe schon nein. Du bist Teil einer neuen Familie geworden. Du brauchst auch die Gemeinschaft zu haben. Mich hat man, glaube ich, gesagt, wenn man nach Pakistan gegangen ist oder wenn man nach Indien geht. Ich treffe Leute, die sehen ganz anders aus. Sie riechen anders. Sie essen anders. Sie denken ganz anders. Aber doch ist da eine Gemeinschaft, die über Kultur und Sprache und Rasse geht. Das ist die wahre Einheit, die Welt sucht als eine vereinte Nation oder als ein vereint Europa. Sie sollen es niemals finden. Es ist eine Imitation, eine Nachahmung von der geistlichen Einheit, die über Völker und Rasse ausgeht, die nur zu finden ist in lebendigen Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Amen. Das ist den gemeinsamen oder unser beider Glauben. Das ist ein Vorrecht. Und wenn du eine Konferenz hast, du kommst aus mit Friesen, mit Amerikanern. Von Natur denkst du, das habe ich nicht mit den Leuten, ja. Du kannst noch gut auskommen auch. Was ist das Problem dann? Das Problem nicht, aber die Lösung ist, dass ein gleicher Gott, ein gleicher Erlöser und ein gleicher Buch. Das gibt eine Einheit. Zweitens möchte ich sagen, es gibt nicht nur ein gemeinsames Glauben, es gibt auch einen menschlichen Glauben. In Markus Kapitel 11, Vers 22. Markus 11, Vers 22. Da lesen wir fangen wir mit Vers 21. Petrus gedachte daran und sprach zum Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Glaube habe an Gott. Schau Vers 24 an. Das ist eigentlich die Erklärung. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, dass ihr es empfangen werdet. So wird es euch werden. Und das ist ein besonderer Glaube, ein menschlicher Glauben, das sagt, wenn Gott bei jemandem sagt, weißt du was, ich habe dich gern, hier so ein blanko Check, kannst Betrag einfüllen, meinen Unterschied gegeben und du kannst einfach zum Bank gehen und das cashen. Na, sagen wir dann, das tue ich. Wenn es nicht schadet, gut. Wenn es nicht wirkt, schade. Wenn es wirkt, das ist schön mitgenommen, nicht? Wenn ich so 10.000 Franken umsonst bekomme von jemandem. Gott hat ein paar blanko Checks gegeben und jeder, der das liest und sich nun du von neuem geboren bist, muss dann sagen, hier in Vers 24 sehe ich etwas stehen. Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, dass ihr es empfangen werdet, so wird es euch werden. Na gut, wir waren in Italien, 20 Jahre her, Autostopp. Und wir waren am Sonntag um 10 Uhr an einer kleinen Autostrada in Italien. Wir müssen nach Bari, nach Brindisi, ganz unten. Und wir stehen 3 Stunden in den Hitze da. Und keiner kommt vorbei. Und ich muss da unten um 7 oder 8 Uhr abends sein. Und ich habe all die Bibelstellen gelernt, Markus 11, 24, Gott, du sagst in deinem Wort, alles, was ich mit dem euren Gebet glaube, nur, dass ihr es empfangen werdet, so wird es euch werden und so weiter. Ich bete 1 Stunde, 2 Stunde, 3 Stunde, beispielsweise jede Minute diese Stelle, nichts passiert. Ich denke, sieh, es geht einfach nicht. Falsch. Vollkommen falsch. Ich habe schon gedacht, ich nehme nichts mit. Einfach im Glauben gehen und schau mal, wie weit wir kommen. Ich muss da sein um 8 Uhr. Um 1 Uhr nachmittags, und wir sind da ungefähr so bei Bologna da, mit Italiens, stoppt ein Auto für uns. Normal musste wieder das Auto anhalten und sagt, hey, stopp, stopp. Ihr stoppt für uns. Ich bin halb im Schlaf da und ich bin geärgert. Und der Kerl sagt zu mir, ist ein Fenster auf, hey, willst du mitfahren? Ich denke, mitfahren, ich stehe schon 3 Stunden hier. Ja, sicher. Ich sage zu meinem Kumpel Paul, war am Schlafen, mal unter im Strauch. Komm raus, wir gehen im Auto. Ich muss vorne sitzen, immer, weil ich muss ihn überzeugen. Ich habe immer diesen italienischen Traktat und so weiter gehabt. Er steht weiter hinten. Und fange an zu fahren. Und der Kerl, der hat, wie alt ist, ich gehe mit 200 über die, mit der BMW, über die Autostrada, nach unten. Ja, das geht gut, habe ich gedacht. Wunderschön. Und, weil mein Kumpel schläft ein. Ich wusste nicht, dass der Kerl mich eingeladen hat, um wach zu bleiben, dass ich reden könnte. Es ist immer egal, was ich rede. Ich muss einfach reden, bleibt er wach. Aber nach einer Stunde bin ich ausgeredet mit meinem Italienisch, Englisch. Und dann passierte, er schläft ein, hinter dem Steuer. Und wir gehen so 200 pro Stunde von der Autostrada weg. Und Paul ist im Schlaf, er ist im Schlaf, ich bin halb im Schlaf. Und ich sehe, dass wir vom Weg abgehen. Ich grab das Steuer und ziehe um und so weiter und wir bleiben an der Autostrada, gehen etwas trinken in an Tankstelle, kommen zurück und ich sage zu ihm, wo gehst du hin? Dann sagte er, ich gehe nach Brindisi, genau zum Ort, wo wir hingehen müssen. Ich war ein wenig müde. Er hatte gesagt, ja, das habe ich gesehen, du bist eingeschlafen in dem Steuer. Dann sagte er, ja, es ist normal, ich war was beschäftigt in der Nacht. Ich sage, was ist los dann? Ja, ich habe einen besonderen Beruf. Oh, was ist das dann? Dann sagte er, ich bin der Manager. Manager. Ja, hier sind meine Mädels. Er hat uns sein Buch gezeigt mit Mädels. Er war Manager von Frauen, die das älteste Beruf der Welt machen. Und sagt, schauen wir uns meine Mädels an. Wir sind gerade Christ geworden und wir schauen so. Ja, das ist schön. Wir haben etwas Besseres. Ja, wir haben eine Bibel, die ist noch alt drauf. Und darin ist unter anderem etwas gesagt über, was du tun kannst, um Sündenvergebung zu bekommen. Er hatte Interesse, aber er wusste, es war eine Sünde. Das war ihm klar. Er konnte das Evangelium erklären, wir haben das Testament hinterlassen. Ich blieb wach. Wir waren um 6:30, genau am Ort, wo wir sein mussten. Ich sagte, hier ist meine Karte, ruf mich an, wenn du wieder Fahrt nach oben brauchst. Alles tipptopp. 10 Minuten später kommt ein Bus an mit Leuten aus Finnland, genau hier zum gleichen Lager, nimmt uns mit und wir sind da eine halbe Stunde, bevor der Gottesdienst anfängt, genau dort, wo wir sein mussten, in Süditalien, in dieser Kirche. Wir konnten nicht besser geplant haben. Benutzt Gott dafür? Ja, solche Typen. Was hat Gott mir gelernt? Ich musste einfach das Wort, was hier erwähnt wird, nehmen, wie es geschrieben steht. als een blanco check. Und Gott sorgt schon dafür, dass ich da sein muss, wo er will, dass ich bin. Und dass ich so nichts ablegen kann an die Leute, die anders wahrscheinlich niemals in eine Kirche kommen. Aber ich muss das ganz klar weitergeben. Das sind die kleinen Dinge. Ich nenne es göttliche Termine. Auf Straßenpredigreise, letzte Woche. Wir waren unter anderem in Offenburg. Da kommen zwei kleine Jungs. Mark hat schon mit ihm gezeugt, Adrian und Martin. Sie waren offen. Und wenn ich später kommen sie nochmals zu uns, und straks ben ich anzuschauen, wie ein kleiner Fahrräder. Wir kommen sie so zu Jesus Christus führen. Sie waren reif, um zu ihm zu kommen. Wir sind in Stuttgart, dieses Wetter da, 3 Stunden lang. Und ich war, tun wir dann in Stuttgart, ja, in den großen Königstraßen und so weiter, alle laufen vorbei. Am Ende redet Michael, der stille Niederländer da, der mit ihm gekommen ist, mit einem, Art von, so ein Typ, der auf die Straße lebt. Und wir warten und sagen, Michael, beide dich ein wenig, müssen gehen und so weiter, aber es geht nicht. Also ich gehe zu ihm und rede wenig mit diesem Schokar. Und ich sage zu ihm, hey, was ist los? Und er sagt, ja, das und das und das. Seine Jugend, vergewaltigt, Missbrauch, kriminelle Vergangenheit, zu Hause. Macht das Gleiche, wenn er auf die Straße kommt, steckt Leute zusammen und so weiter. Er ist nun über 40 Jahre alt. Ich erkläre ihm das Evangelium. Und sagte, Roland, was hindert dich, heute den Herrn Jesus aufzunehmen? Ich musste gehen, ich habe keine Zeit. Ich sage, nichts. Du weißt, dass du ein Sünder bist. Ja, sicher, ich habe. Ich komme mit seiner Liste, was ich alles gemacht habe. Ja, das reicht schon. Was ich Gott sage. Du kannst nun den Herrn Jesus aufnehmen, durch Glaube an sein Blut allein. Ja, kein Problem. Wir beten. Wir laden ihn ein, wir stehen da zu warten und wir fangen an zu singen, aber Gnade Gottes ist, glaube ich. Ja, Gnade Gottes ist in diesem Kreis da. Und der alte Roland, er spielt auch Gitarre, singt ganz schön mit, gibt seine Adresse oder Telefonnummer und wir haben ihm noch eine Adresse geschickt an die Gemeinde Stuttgart, wo er dann heute hoffentlich hingegangen ist und habe gesehen, göttlicher Termin. Einfach glaube, jedes Mal, wenn wir in letzte Woche gegangen sind, haben wir gebetet, Gott, gib uns diese göttlichen Termine, schick die Leute, die Wahrheit suchen. 8 Leute haben sich bekehrt, letzte Woche. Alle 8 in Deutschland. Weiß auch nicht warum, aber Gott gibt schon Antwort auf Gebet. Aber was das Problem mit uns ist, Gott möchte gerne geben, möchte gerne schenken, aber es ist dein Unglaube, was ihm oft behindert, nicht am vollen Segen geben zu können. Dass du nicht denkst, ja, das kann doch nicht wahr sein. So jemand, der Gott auf meinem Fahrzeug nicht zum Herrn führen konnte, hey, das gejagt im Himmel. Amen. Gott hat gesagt, es fühlt sich so schön, wie er gebetet hat. Schon friedlich, schon ruhig. Ja, 40 Jahre Sündenlast weggenommen werden, das fühlt gut, oder nicht? Fühlt gut bei mir, mit 20 Jahren Sündenlast. Drittens möchte ich sagen, in Galater 2, Vers 20 lesen wir über ein göttliches Glauben. Galater Kapitel 2, Vers 20. Wir lesen, ich lebe aber, doch nun nicht ich, sondern Christus lebet in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben. Also jetzt lebst du noch im Fleisch, du bist noch im Fleisch, und deine Seele ist im Fleisch, lebst du in dem Glauben des Sohnes Gottes. Nicht den Glauben an den Sohn Gottes, den Glauben des Sohnes Gottes. Es ist sein Glaube, was er in dir ausarbeiten will. Gleich mit, wie du zum Glauben gekommen bist. Gottes Wort sagt, denn aus Gnade seid ihr selig worden durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Denn Glaube ist eine Gabe von Gott. Er schenkt das dir. Auch dass du, auf dass jeder von Gott gegebene Glaube anwenden kann, um Jesus Christus zu akzeptieren als seine persönliche Erlösung. Als eine Gabe von Gott. Jahren her war ich in Niederlanden und aus dem Haus, wo ich aufgewachsen bin, war eine riesige reformierte Kirche. 5 Punkte kalvinistische Kirche. Die glauben, alle muss ausgewählt sein vor der Gründung der Welt. Ich rede mit einer 85-jährigen Frau. Eine halbe Stunde lang, über das Evangelium. Jede Stelle, die ich anwende, kann sie fertig machen. Das versteht sie alles. Am Ende sage ich, was hindert Ihnen nun Jesus Christus aufzunehmen? Du bist noch nicht errettet, du vertraust noch auf die Gesetze. Sie sagt, es muss mir gegeben werden. Ich sage, was muss dir gegeben werden? Ja, mein Glauben, den Glauben. Ich sage, dein Glaube ist dir schon gegeben. Du musst es einfach anwenden an Jesus Christus. Du musst deine Hand an das Opfer Jesu Christi legen. Sie wollte nicht. Es muss mir gegeben werden. Es muss mir gegeben werden. Ausrede. Ich war noch gut, ein Jahr später war ich im Gespräch mit einem Student Wirtschaftsökonomie in Amsterdam. Sein Freund war Theologiestudent, ein Freund von mir, und er hat gesagt, Herr Nico, rede mal mit diesem Typ da. Wir haben mit ihm geredet, konnte nicht durchkommen. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, du selbstgerechte Sünder, typisch reformiert, Holländer, ich bete mal für dich. Ja, das kannst du tun. Ich bete Gott, habe ich gesagt, zeige mir jetzt einen Sünder, unter dem Zorn Gottes, ich gehe in die Hölle, Amen. Ich habe gesagt, für eine Zeit, ich habe gedacht, ich komme nirgends um in diesen Kerl. Eine Woche später ruft Bert, der Freund von diesem Ungläubigen, mich an. Was hast du mit ihm gemacht? Ich sage, wir haben mit ihm gebetet. Er hat gesagt, diesen Kerl, die gleiche Nacht, konnte nicht schlafen, ist am Bett gekrochen, hat so Angst für die Hölle, dass er aus dem Bett gegangen ist, gekniet hat vor seinem Bett und gesagt, Gott, sei mir Sünde gnädig, dass das Blut deines Sohnes meine Sünden wegnimmt. Du betest mit jemandem. Und Gott kann den Glauben, dass er die gegeben hat, übertragen an einen anderen. Nimmst du die Zeit mit Leuten oder für Leute zu beten? Wir waren in Schwarzwald. Wir predigen da in Villingen, Schwenningen, glaube ich, war das. Mitten im Schwarzwald, sehr katholisches Gebiet. Ideal, also eine alte Stadt. Und dann kommen zwei Wege, so kreuzen sich und in diesem Kreuzpunkt stehen wir zu predigen hier. Ich predige, glaube ich, da über Jesus Christus. Und da kommt ein alter Kerl in einen Rollstuhl und sagt, hey, hör mich mal zu. Ich direkt dazwischen, ja, ist wahrscheinlich gereizt, ein guter Katholik, der es nicht gefällt, dass man sie eben predigt. Ich höre seine Geschichte an. Dann sagt er, ich bin schon mehr als 20 Jahre im Rollstuhl. Du kannst ruhig ein Messer in meinen Arm stechen. Ich spüre nichts. Wieso nicht? Oh, sagt er dann, Morphine tut mir nichts. Ich habe solche Schmerzen, Morphine reicht nicht aus. Jetzt ist seine Geschichte. Dann ging einmal ein junger Kerl mit einem Motorfahrrad mit 180 über eine Autobahn. Hinterrad blockiert. 180 Kilometer pro Stunde. Das ist überhaupt noch lebt, das ist ein Wunder. Alle Operationen gehabt, schreckliche Schmerzen, kein Schmerzmittel reicht aus. Ich sage, tut mir sehr leid zu hören für Sie. Was darf ich für dich beten? Ich sage, was? Du willst, kannst du das tun. Ich bete für den Mann da, sitzt da so. Und dann fängt der alte Kerl an zu weinen und dann ist Kind. Ich bete für ihn, dass er sein Herz öffnet, seine Augen öffnet. Ich weiß nicht, ob er errettet war oder errettet wurde, ich weiß es nicht. Aber sein ganzes Leben erzählt, sein Sohn kommt dabei stehen, hat sich beiden ein neues Testament gegeben, das Evangelium nochmals erklärt und so weiter. Und am Ende sagt der Kerl, das ist gut für uns. Und nochmals, ich weiß nicht, ob er errettet ist, er war ein guter Katholik. Er sagt, weißt du, ab und zu habe ich solche Schmerzen, ich kann es einfach nicht aushalten. Ich setze mich in der Küche nieder. Und fangen Gott zu preisen und zu danken und zu loben. Keine Bitterkeit. Nur Dankbarkeit, dass er noch im Leben ist. Dass Gott in seiner Gnade ihm noch ein paar Jahre gegeben hat. Und dass er hier das Evangelium hören darf. Habe mich herzlich bedankt, nur dass er bei sich gesteckt und so weiter. Mit seinem Sohn weitergegangen. Das ist ein Segen. Warum war die da? Ich weiß nicht, aber unter anderem für ihn. War ein göttlicher Termin. Wenn du bereit bist, um zu gehen, kann man diesen göttlichen Glauben übertragen an anderen. Es kann auch helfen, durch den Sieg über Sünde. Du denkst, aber ich kann diese Sünde nicht besiegen, das ist zu schwer. Ich pack das einfach nicht, das ist eine Lüge. Du kannst jedes mögliche Problem und Sünde besiegen. Wie es auch geschmerzt hat, wenn ein Mensch da so viele Jahre als Behinderte in den Rollstuhl geht und Gott lobt und dankt, dann kannst du als Bibelgläubige Christus auch packen. Und jede mögliche Sünde besiegen in deinem Herzen, in deinem Leben. Sondern wollen im Schauen und nicht im, wollen im Glauben und nicht im Schauen. Geh einen Schritt weiter, als du denkst, dass du kannst. Das hilft dich. Autostoppmacher, junger Kerl. Ohne Geld. Einfach gehen. Aufgrund wovon? Sondern so sehen, für diejenigen, die kleingläubig sind. Ich möchte weiter viertens sagen, es gibt auch ein historisches Glauben. Ein Glauben, gegründet auf das, was Gott in die Geschichte getan hat für dich persönlich. Komm nach 1. Johannes 5, Vers 11 bis Vers 13. Und die meisten Leute haben schon Probleme mit diesem einfachen historischen Glauben für die Rettung ihrer Seele. 1. Johannes 5, Vers 11 bis Vers 13. Das lesen wir. Das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben hat gegeben. Und solches Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Solches habe ich euch geschrieben, ihr glaubt in den Namen des Sohnes Gottes, auf dass ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt und dass ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Also hier sehen wir, dass dieser Glaube ist ein Glaube auf Geschichte gegründet, auf was in Zeit und Geschichte für dich getan ist in Jesus Christus. Wenn du dann diesen Sohn aufgenommen hast, irgendwo in der Zeit, dann hast du automatisch auch das ewige Leben. Wir sagen es so, das ist der Sohn und das ist das ewige Leben. Das Leben ist in dem Sohn. Gott schenkt seinen Sohn an dir, schenkt den Glauben, um ihn aufzunehmen. Wenn du diesen Glauben anwendest, um Jesus Christus aufzunehmen, hast du das ewige Leben. Und dann sagt Gott, warum hat er das gesagt? Auf dass ihr wisset, sicher zu wissen, dass du ewiges Leben hast. Das war für mich eine Offenbarung. Als gute oder schlechte, reformierte, bekennende Christ habe ich Gebote versuchen, ein wenig zu halten, ein oder zwei. Das ging nicht so gut. Und ich habe niemals Sicherheit gehabt, meine Eltern auch nicht, bis ich gesehen habe, ich darf ruhen auf das, was Jesus für mich getan hat. Nicht, was ich tun muss für Gott, aber was Gott für mich in Christus getan hat. Eine Offenbarung. Meine Eltern auch. Die haben immer gesagt, du darfst nicht sagen, du bist der Retter, das ist anmaßend. Weil sie haben vertraut auf ihre Werke. Was sie etwas tun müssten, um Gott zu gefallen. Gott sagt, nein, ich habe alles für dich getan. Das hat ein guter Moslem, ein guter Katholik, ein guter Buddhist Schwierigkeiten mit. Weil ihr denkt, ich muss etwas tun. Das ist auch völliger Pfad vom Buddha, die Führungssäule des Islams, sieben Sakramente von Rom. Nein, alles ist für dich getan. Aber diese Leute sind typische, selbstrechtfertigende Sünder, die Religion gebrauchen, um weiter in ihrem Fleisch zu sündigen. Das sind die meisten religiösen Leute. Historisches Glauben. Ich weiß, ich habe ewiges Leben. Wie dann? Weil Jesus hat mir gesagt, hat ist für mich gestorben und auferstanden und auf sein Versprechen, wegen seiner Arbeit ruhe ich allein. Das ist Gnade. Fünftens möchte ich sagen, es gibt ein mentales Glauben. Jakobus 2, Vers 14. Dort lesen wir, Jakobus 2, Vers 14. Was hilft es, liebe Brüder, so jemand sagt, er habe den Glauben und hat doch die Werke nicht, kann auch der Glaube ihn selig machen. Nur ein Glaube im Kopf. Da haben wir so viele bekennende Christen heute. Kein Herzensglaube. Nicht vom Herzen sagen, mit meinem ganzen Herz und Seele vertraue ich, was Jesus dort am Kreuz für mich getan hat. Ja, sagst du dann, ich glaube nur ein wenig im Kopf. Ja, etwas ist, passiert in Geschichte, aber nicht für mich persönlich. Was ist das Unterschied dann zwischen einem mentalen und einem Herzensglaube? Predigt. Du brauchst zu predigen, wenn der andere versucht, zum Herrn zu führen. Sag, ich bin eine Frau, ich kann nicht predigen. Du kannst abpredigen. Du kannst Zeugnis ablegen. Du kannst Bibelstellen lernen und sie einfach weitergeben an andere in deiner Umgebung. Und bete, dass Gott offene Türen dafür gibt. Dann kannst du dein Glauben durch Gottes Worte übertragen an andere. John Wesley, der bekannte Straßenprediger, ist 18. Jahrhundert in England, war schon Missionar gewesen, anerkannte und eingesegnete Prediger in der amerikanischen Kirche, Theologiestudent gewesen, Theologie-Lehrer, also Magister gemacht da, war nicht von neuem geboren. Geht alleine an einem Abend, unzufrieden, in London nach einer Vorlesung der Herrn Hütter über die Einführung von Luther in den Römerbrief. Und er sagte da, plötzlich, wenn er da saß und die Einführung hörte über das Thema Rechtfertigung durch Glaube alleine, plötzlich spürte er eigentlich eine fremde Wärme in meinem Herzen. Und dann wusste ich, dass der Herr meine Sünden auf sich genommen hat. Kein mentales Glauben, ein Herzensglauben. Du brauchst ein Herzensglauben zu haben für die Vergebung deiner Sündenschuld. Sechstens möchte ich sagen, es gibt auch Kleingläubige, stärker noch, es gibt viele kleingläubige Christen. Sie sind der Retter, das ist schön. Ich glaube alleine, das ist schön. Aber sie bleiben immer in einem kleinen Kreis und gehen niemals raus. Das braucht nicht zu sein. Am Anfang ist es normal. Aber nach einiger Zeit erwartet der Herr, dass du Schritte nimmst, um weiter zu wachsen, um mehr Verantwortung zu übernehmen. Du sagst, ich kann das nicht. Genau. Deswegen sagt Jesus Christus, du brauchst mich, um weiter zu wachsen. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Matthäus 6, Vers 30, ein Kleingläubiger. Oben sind alle Kleingläubig. Amen. Jeder hat seine Probleme mit seiner kleinen Sache, wovon du sagst, ich packe das nicht, ich schaffe das nicht. Und der Herr sagt, ach, ihr kleine Würmer, glaub einfach und lass mir den Rest machen. Und wenn das du denkst, hätte ich viel früher tun müssen. Matthäus 6, Vers 30. Zu dem Gott, das Gras auf dem Felde also kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollt ihr das nicht viel mehr euch tun, o ihr Kleingläubigen. Und das ist wahr, wenn du denkst, du siehst die Vögel rumfliegen. Ja, und sie haben keinen Plan, sie haben kein Migros oder Coop oder Geld oder Kreditkarte oder Frank oder was. Wer nährt sie dann? Gott. Gott sorgt für die kleinen Tiere. Wenn Gott für die Tiere sorgt, die keine Seele haben, die nicht nach Gottes Bild und Gleichnis gemacht sind ursprünglich, wie viel mehr kann man dann nicht für seine Kinder auf Erde sorgen? Dann denkst du, das ist doch so logisch. Ja, logisch ist es schon. Aber das Glaube hängt von der Praxis im Herzen. Matthäus 6, Vers 33 sagt, sucht erst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, und das andere wird dir auch gegeben werden. Essen, trinken, Kleidung, das ist wichtig für den Heiden. Die schöne Restaurants und schöne Kleidung und so weiter. Und die Heiden hebben groot Interesse, das ist das Allerwichtigste. Und nach einiger Zeit sagst du dann, ja, das brauche ich schon, aber das ist eigentlich alles. Nur wenn ich das Fleisch, wenn ich schön ausschmücke, nach 80 Jahren muss ich sterben und die Würmer fressen meinen Körper. Ich kann mich besser beschäftigen mit geistlichen Sachen. En wenn ich weiter sage, Jesus Christus zu seinen kleingläubigen Jünger, und das waren sie alle, in Matthäus 10, Vers 9 und Vers 10, ihr sollt nicht Gold, noch Silber, noch Erz in euren Gütern haben. Auch keine Tasche zur Wegfahrt, auch nicht 10 Röcke, keine Schuhe, auch keine Stecker, denn ein Arbeiter ist seine Speise wert. Ich war immer an Beispielsvers für mich. Ich habe ihm gesagt, ja, das ist eine schöne Stelle, ich muss mal ausprobieren. Ich war keine Frau, keine Kinder, es war einfacher, sagt er dann. Und ging ohne Geld durch Italien, Europa, Amerika. Und ich habe in der Tat erfahren, das stimmt. Ich kam ohne, mit einem Ticket noch weiter von Holland, Liechtenstein, ein Ticket, konnte ich gerade zahlen. Von Amsterdam nach, of Wageningen nach Sargans, glaube ich. De Books. Das war alles, was ich hatte. Aber ich hatte das hier, Matthäus 9, 10, 9 und 10. Kein Geld. Warum nicht? Ein Arbeiter ist seine Speise. Meine Aufgabe ist, für den Herrn zu arbeiten in seine Ernte. Seine Aufgabe ist, mich zu nähren. Meine Aufgabe. Ich muss meine Arbeit schon tun. Richtig tun. Und ich habe es immer gesehen. Es ist immer das Gleiche gewesen. Ich habe erfahren, du gehst im Glauben. Der Teufel wartet auf dich an die andere Seite mit seinen Verführungen und Versuchungen. Aber Gott auch ist auch dabei. Also dir die richtige Wahl zu nehmen. Um de Sünde zu lassen und Gott und seine Verheißung zu beanspruchen. Siebtens möchte ich sagen, es gibt auch zweifelhaftes Glauben. In Jakobus Kapitel 1, Vers 6. Diejenigen, die oft kein Gebet zur Hörung bekommen, ich sage nicht immer, da kann unbekannte Sünde sein, die sind nicht schon den Herrn, aber es kann auch sein zweifelhaftes Glauben. Jakobus 1, Vers 6. Ihr bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Wer er zweifelt, der ist gleich wie die Meereswoge, die vom Winde getrieben und gewebt wird. Solche Menschen denken nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig in allen seinen Wegen. Ein Zweifler ist jemand, der sagt, ja, ich glaube das schon, aber. Holland ist ihn schrecklich. Ja, da hast du recht. Aber. Ja, die Bibel sagt das schon. Aber ich denke, das ist das Problem mit Ungläubigen. Ja, was du sagst, stimmt schon über Gott und Jesus, das ist gut für dich. Aber ich denke, dass ich auch noch etwas tun kann. Aber heißt eigentlich, dass du nicht glaubst, was Gott sagt. Du zweifelst an ihm. Zweifelhaftes Glauben. Abraham hat seinen Sohn geopfert, er musste seinen Sohn opfern. Und Gottes Wort sagt, er hätte ihn eigentlich aus dem Toten zurückbekommen, weil er hat geglaubt, dass wenn er seinen Sohn töten musste mit dem Messer, er ihm zurückbekommen könnte, weil Gott konnte ihn von den Toten auferwecken. Bitte Jesus Christus. Das ist auch ein Prinzip. Gott fragt ab und zu Dinge von dir, dass du sagst, das kann ich nicht geben. Das ist mir zu lieb. Und Gott sagt, gib es mir. Und dann kannst du es zurückbekommen. Und dann ist es wirklich von dir. Ihr Frau, ihr müsst lernen, eure Männer den Herrn zurückzugeben. Euer Mann gehört nicht dir. Es ist erstens Gottes Eigentum. Ihr habt ihn mit seinem Blut gekauft. Du hast deinen Mann nicht mit deinem Blut gekauft. Es gehört Gott. Gib ihm den Herrn zurück, sag Gott, tu was du willst mit ihm. Und dann sollst du sehen, was Gott tun kann. Dieses krampfhafte sich festhalten. Er begibt es dem Herrn. Er sorgt für dich. Es gibt ihm alles. Und er gibt dich reichlich, um zu genießen. Das, was du brauchst auf seiner Zeit. Als Beispiel über Gebet. Du sagst vielleicht, ja, ich habe schon unbekannte und bekannte Leute, die nicht von neu geboren sind. Ich möchte, dass sie auch von neu geboren werden. Ich bete für sie. Sag es im Gebet und dann kann es im Moment kommen, dass Gott sagt, ich habe dich gehört, lass ab, es wird auskommen, wie du mein Verheißung beansprucht hast. Lass ich ein Beispiel geben. In 1. Johannes 5 lesen wir in Vers 14, das ist die Freudigkeit, die wir haben zu ihm, dass so wie etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wo wir wissen, dass er uns hört, was wir bitten, so wissen wir, dass wir die Bitte haben, die wir von ihm gebetet haben. Gar nicht zum Glauben gekommen. Ich habe meine Großeltern, meine Eltern sind verloren. Ich muss sie Evangelium bringen. Ich habe gebetet und nach zwei hat der Herr gesagt, und nach anderthalb hat der Herr gesagt, hör auf, ich habe dein Gebet gehört. Ich hatte Frieden. Ich sage, aber sie waren noch nicht bekehrt. Das Gebet war noch nicht beantwortet, das stimmt schon. Aber Gott hat mir eine Sicherheit gegeben, das Gebet ist beantwortet, es soll ausgehen, wie ich beansprucht habe, nach seinen Verheißungen. Du musst auch lernen zu tun. Gott hat Verheißungen gegeben, die kannst du beanspruchen. Und es kommt ein Moment, dass Gott sagt, ich habe dich gehört, kommt in Ordnung. Aber äußerlich hat sich noch nichts geändert. Und doch weißt du, es kommt in Ordnung. Das ist die übernatürliche Friede, die über alle Vernunft geht. Dann wächst du auch im Glauben. Viele nämlich, die sagen, ja, das möchte ich gern, aber sie praktizieren nicht, sie tun nicht, was Gott ihnen sagt, dass sie tun müssen. Und dann wächst du auch nicht im Glauben. Das vergleiche ich mit Kindern, die gehen in die Schule, die müssen dann ihr Abitur machen und wenn sie Abitur versagen, können sie nicht zur nächsten Stufe gehen. Das ist bei dir auch so. Gott gibt die Glaubenslektion, Dinge zu akzeptieren, die er vielleicht nicht gerne hat. Ziehst du durch oder bist du bitter? Von dir. Du ziehst durch, da kommen neue Schwierigkeiten. Beanspruchst du Gottes Verheißen oder sagst du einfach, ich gebe den Kampf auf? Beim letzten wächst du nicht. Hast du immer diesen zweifelhaftes Glauben, das immer hin und her geschoben wird. Das ist der Grund, warum die meisten Christen niemals aktiv zeugen. Warum? Zweifeln. Dann Kenntnis von Gottes Wort. Keine Anwendung von Gottes Wort. Achtens möchte ich sagen, es gibt einen ungefärbten Glauben. In 1. Timotheus 1, Vers 5. 1. Timotheus 1, Vers 5. Denn die Hauptsumme des Gebots ist Liebe von reinem Herzen und von gutem Gewissen und von ungefärbtem Glauben. Glauben, was nicht gefärbt ist. Wenn du ein Haus färbt, dann musst du eine andere Farbe haben außen, als dass das Holz zum Beispiel wirklich hat. Es muss bedeckt werden. Glauben soll ungefärbt sein, nicht geheuchelt sein. Es muss echt sein. Die Schriftgelehrten in der Zeit von Jesus Christus waren Heuchler. Stärker noch, Jesus hat gesagt, ihr Heuchler, ihr Ottengezüchter, wie könnt ihr die ewige Verdammnis entrinnen? Das war nur äußerlich gefärbt. Weiße Gräber. Innerlich voller Räuberei und Unreinigkeit. Gott sagt, es muss echt sein. Vom Herzen aus. Keine Heuchlerei. Das ist eigentlich der Zustand des Leib Christi kurz vor der Entrückung.
Amen.
Weil in Laodicea, der siebte Gemeinde in Offenbarung 3, Beschreibung von dem Gemeindezustand kurz vor der Entrückung, dann sagt Gott, dass er etwas hat gegen seine eigene Gemeinde. Er sagt unter anderem, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das mit Feuer durchläutet ist, dass du reich werdest und weiße Kleider, dass du dich antust und nicht offenbar werde die Schande deiner Blöße und sauber deine Augen mit Augen sauber, dass du sehen mögest. Mit anderen Worten, die Gemeinde denkt, sie ist reich und anständig und gesund, aber ist innerlich sehr arm. Ein gefärbtes Glauben. Wie kann mein Glauben dann ungefärbt werden? Das ist ganz einfach. Wenn du Farbe wegnehmen musst, kannst du es wegbrennen. Die geht weg. 1. Petrus 1, Vers 7 sagt, auf dass euer Glaube rechtschaffen und viel köstlicher erfunden werde, denn das vergängliche Gold, das durch Feuer bewährt wird, zu loben, Preis und Ehren, wenn nun offenbart wird Jesus Christus. Mit anderen Worten, wahres Glaube offenbart sich, wenn da Widerstand kommt, Kampf kommt, Probleme kommen, Trübsale kommen, und wenn du dann durchziehst, ist es wie Gold, das durch Feuer bewährt, gereinigt wird. Das Feuer muss kommen. Warum? Das Feuer reinigt dich. Wie es Gold reinigt, muss ein Glaube auch gereinigt werden. Ich sage es immer, ein Problem ist nicht ein Stolperstein vom Feind gelegt, dass du auf die Schnauze gehen musst. Nein, ich sehe es als ein Stein, das dich einen Schritt gibt nach oben, um zu wachsen im Glauben. Das ist mal, wie du einen Stein anschaust, um über zu stolpern oder um aufzustehen und dann weiter zu ziehen, nach oben zu gehen. Und wenn du es so anschaust, denkst du, hey, Probleme, Trübsal, schöne Gelegenheiten, um mich in meinen Glauben zu steigern. Das ist eine gute Mentalität, eine Kampfmentalität. Du bist in einem Kampf. Und hier, meine Aufgabe ist, euch zu helfen, den Glaubenskampf wieder einzugehen in der Woche. Das ist nicht einfach. Jede Woche ist ein Kampf. Und nochmal, diesen Kerl da im Rollstuhl, da in Villingen, da in Schwarzwald. Ich konnte von ihm lernen. Schmerzen, wo keine Morphin mehr gegen hilft. Und er fängt an, wenn er so viel Schmerz hat, einfach Gott zu loben, zu danken und zu preisen. Er sagt nicht, Gott, wieso muss ich damit 180 km pro Stunde an Blockade meinen Hinterreif haben und so weiter. Das sagt er nicht. Er sagt einfach, danke Gott, dass ich noch im Leben bin. Danke für den Sohn. Danke für diese Gelegenheit. Ich möchte dich einfach loben, preisen und danken. Das ist Gnade, oder nicht? Neulich möchte ich sagen und damit abschließen, aktives Glauben. Gott möchte nicht ein passives Glaube bei dir sehen, aber ein aktives Glaube sehen. Hebräer 10, Vers 19. So wie denn nun haben, liebe Brüder, die Freudigkeit zum Eingang in das Heilige durch das Blut Jesu, welchen er uns zubereitet hat, zum neuen und lebendigen Wege durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes. So lassen uns hinzugeben mit wahrhaftigen Herzen in völligen Glauben. Besprenget in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Hier haben wir deine Rettung. Hier haben wir einen Mensch, der sagt, ich komme mit Freudigkeit, mit Sicherheit zum Eingang in das Heilige. Wie kannst du reinkommen ins Allerheilige? Durch das Blut Jesu. Warum? Das ist reines Blut. Das ist heiliges Blut. Darin ist das ewige Leben. Das wäscht deine Sünden rein. Von Scharlach, waren sie rot, sind weiß wie Schnee. Und sagt, lass uns ihm zugehen mit wahrhaftigem Herzen. Das Herz ist wahrhaftig, ist gereinigt, ist Wahrheit, ist nun zentral. In völligem Glauben. Nicht nur ein wenig Teilglaube. Ja, ich glaube es aber auch nicht. Völligen Glauben. Besprengt in unserem Herzen. Herz braucht besprengt, wenn ich mit Glauben. Nicht in Zweifel gehen, immer zurückschau an Ja, aber sage, aber einfach Ja und Amen auf Gottes Verheißungen sagen.
Amen.
Wir waren da in Schwarzwald bei. In Villingen, und da kam ein alter Kerl, sein Name ist Peter. Und Peter war nicht von neuem geboren und möchte etwas mehr wissen. Da habe ich ihm im Evangelium erklärt. Erst hat Mark mit ihm gesprochen, dann habe ich mit ihm gesprochen. Und am Ende habe ich gesagt: Na, Peter, hast du das alles verstanden, was Jesus für dich getan hat? Du als großer Sünder. Ja, er sagt: Ich bin ein großer Sünder. Was hindert dich nun, den Herrn Jesus als deinen Erlöser durch Glaube alleine und durch sein Blut alleine zu akzeptieren? Nichts. Möchtest du beten? Ja, gleich. Und die alte Räuber, der wusste, er verdiente nichts als nur die Hölle, hat direkt gesehen, das ist der beste Deal, das brauche ich, diesen Jesus Christus, das ist rein, das ist heilig, das kostet mir nichts, das ist gratis, das möchte ich haben, ich brauche ihn und die Vergebung der Sünde, die zusammen ist bei ihm. Hat direkt gebeten und den Jesus aufgenommen. Weißt du, wie er das so tut, brauchst du auch als Christ zu sagen, Herr, wenn du mich eine Verheißung gibt, ein Versprechen gibt, eine Ermutigung gibt in deinem Wort, ich möchte direkt tun, was du mir sagst. Ich nicht warte, dass ich den Glauben aufnehme und durchziehe oder anwende oder es in Ordnung bringe, was es auch ist. Und dann kann Gott seinen vollen Segen geben. Weil die volle Segen ist abhängig von deinem Glauben. Wenn der Peter sagte da im Schwarzwald, nein, nicht, noch nicht, morgen. Wäre er errettet gewesen? Wahrscheinlich nicht. Wenn du sagst, wenn Gott etwas sagt und gibt dich eine Verheißung, ja, Gott sagt das schon, aber Schlachter sagt, oder das Original Griechisch sagt, von Nestle oder Receptus, bla bla bla. Kein Glauben, kein Segen. Du vermisst die Segen, die Gott dich gerne geben möchte, wenn du lernst, einfach zu tun, was Gott sagt, seine Verheißung zu beanspruchen. Und dann kannst du über die Wolke fliegen. Nicht nur immer den Ärger, den Regen, den depressiven Ungewitter haben. Du kannst über die Wolke fliegen und einfach mit dem Herrn den Weg gehen. Es sind aber zu Trübsal und Schwierigkeiten, nur Steine, um den Glauben zu steigen. Nicht um über zu stoppen oder zurückzufallen. Das ist ein großer Unterschied. Und ich hoffe, wenn du noch nicht errettet bist, glaube an den Herrn Jesus Christus. Verlasse diesem Gebot nicht, bis du gesagt hast, Gott sei mir Sünde gnädig. Und zweitens, wenn du siehst als Christ, lass ab von alles, was dich hindert. Die sogenannte Macht der Sünde ist schon gebrochen. Durch den Glauben des Sohnes Gottes kannst du durchziehen. Nimm die Verheißung, beanspruch sie und zieh durch. Ich nehme noch ein Lied, um abzuschließen, Nummer 517. Mein Glauben fest sich bauen kann auf das, was Gott für mich getan. Nicht nur das Kreuz, aber auch seine Verheißungen in seinem Wort. 517. Mein Glauben fest sich bauen kann auf das, was Gott für mich getan.
Mein Glauben fest sich bauen kann auf das, was Gott für mich getan. Ein frommes Gefühl gab an zu stein, dich durch Regen wälzen lang. Wer diesem Felsen fest betraut, der hat auf keinen Sand gebaut. Der hat auf keinen Sand gebaut. Ist auch verhüllt sein Angesicht, des Heilands Gnade wankelt nicht. Denn auch der Sturm wird um mich bläst, der wälzt meinen Anker fest. Wer diesen Felsen fest vertraut, der hat auf keinen Sand gebaut, der hat auf keinen Sand gebaut. Sein einsam Mut, sein feures Blut, beschütze mich zur Zeit der Flut. Wenn alles ringsum untergeht, der Himmelfelsen sicher steht. Wer diesen Felsen fest vertraut, der hat auf keinen Sand gebaut. Der hat auf keinen Sand gebaut.
Also bedenken, das ist nicht schön zu wissen, dass wenn da die Stürme kommen und wir sehen ein Haus auf einem Felsen, das Haus kann niemals kaputt gehen. Der Fels ist stark, es kann kein Wasser zerstören. Wenn da nur Sand ist und du siehst, in Holland hat man es bei den Stränden so, da kommt ein starker Nordwestersturm mit einem Hochwasser, da kann das Wasser so über das ganze Land durchkommen. Die meisten Christen sind so, die sind auf Sand gebaut. Sie haben kein Felsen. Und wenn sie einen Felsen haben, tun sie nicht, beanspruchen sie nicht, was Gott in sein Wort für jeden gegeben hat. Das ist unglaublich, das macht uns nur selbst schwer. Es ist nicht notwendig. Dritte Strophe.
Kommt zum Gerichte Gottes Sohn und deckt die Welt vor seinem Tuch. Dann sei es Gerechtigkeit bei allem Schmuck und Leere Glatt. Wer diesem Felsen fest vertraut, der hat auf seinen Sand gebaut. Der hat auf seinen Sand gebaut.
Romano, willst du bitte mit Gebet
enden? Vater im Himmel, danke mir für deine Gnade, rette dich auf den Ziel. Danke mir, dass du mich darauf bezahlen hast. Wir haben einen Fehler gebaut zu mir, bitte. Du gibst unsere Schuld und hilf uns, die Verheißungen zu beanspruchen jeden Tag. Aber die kommenden Wochen, Vater im Himmel, dass wir weiter, wenn das, was wir denken, und wir es nur.